Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Ebbe im Portemonnaie. Letztes Jahr verdienten wir mehr als im Vorjahr, doch die Teuerung fraß fast alles wieder weg. Hoffnung fürs Klima. Die USA und China verlangen zusammen ein Klimaabkommen. Fest am Flughafen. Die U17-Weltmeister landen in Zürich unter großem Jubel. Und um 13 Uhr die Abstimmungskontroverse über das Verbot von Kriegsmaterialexporten. Es diskutieren Joe Lang, Nationalrat der Grünen, und SVP-Nationalrat Thomas Horter. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Raphael von Matt.
Angestellte in der Schweiz hatten im letzten Jahr im Durchschnitt einen Bruttolohn von 5.800 Franken im Monat. Das hat eine Untersuchung des Bundes bei 45.000 Unternehmen ergeben. Mit durchschnittlich mehr als 9.000 Franken lagen die Löhne bei den Banken deutlich über dem Schweizer Mittelwert. So auch jene in der Forschung und der chemischen Industrie. Am unteren Ende der Lohnskala standen Angestellte im Textilgewerbe, der Schuhindustrie und bei Callcenters. Dort lag der Lohn im Schnitt bei 3.700 Franken. Am meisten verdient man nach wie vor in Zürich und in der Nordwestschweiz. Der Kanton Tessin bildet seit Jahren das Schlusslicht. UBS-Konzernchef Oswald Grübel hat sich zu den mittelfristigen Zielen der Grossbank geäußert. Am Investorentag in Zürich sagte Grübel, die neue UBS werde eine disziplinierte und gut geführte Bank sein. Das Management sei dabei, klare Prioritäten zu setzen. Für die nächsten 3 bis 5 Jahre strebt die UBS einen jährlichen Gewinn vor Steuern von rund 15 Milliarden Franken an. Zudem will sie eine Eigenkapitalrendite von 20% erreichen. Beim Klimaschutz streben China und die USA ein neues Abkommen an, ohne jedoch konkret zu werden. US-Präsident Obama und Chinas Staats- und Parteichef Hu Jintao betonen in Peking, Ziel des Klimagipfels in Kopenhagen dürfe nicht eine Absichtserklärung sein, sondern ein Abkommen mit praktischer Wirkung. Was die Wirtschaftskrise angeht, verlangt China von den USA, den freien Handel nicht zu behindern. Washington umgekehrt möchte Peking dazu bringen, seine Ausfuhren nicht mehr künstlich zu verbilligen. Auch in Europa ist Korruption nach wie vor ein Problem. Das zeigt die neueste Rangliste von Transparency International. Laut der Nichtregierungsorganisation hat die Bestechlichkeit in Lettland, Polen, Rumänien, Tschechien und der Slowakei zugenommen. Kaum Korruption gibt es, gemäß Transparency International, in der Schweiz. Sie liegt auf Platz 5 der weltweiten Rangliste. Besonders viel geschmiert wird in Afghanistan, Irak, Burma, Sudan und Somalia. In der Schweiz haben die Konsumenten auch im September weniger Geld ausgegeben. Das hatte Auswirkungen auf die Geschäfte. Diese machten 1,6% weniger Umsatz im Vergleich zum September vor einem Jahr. Das zeigen die Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Mit rund 9% am stärksten zurückgegangen sind die Umsätze bei Kleidern und Schuhen. Auch für Tabakwaren haben Schweizerinnen und Schweizer im September weniger Geld ausgegeben. Deutlich zulegen konnten hingegen Haushalts- und Küchenartikel, ebenso Geräte der Unterhaltungselektronik. Im Hinblick auf die anstehende Parlamentsdebatte über die Öffnung des Postmarktes verlangen die Gewerkschaften mehr Staat statt Liberalisierung. Damit der Service Public weiterhin zuverlässig funktioniere, dürfe er nicht Privaten übergeben werden. Die vom Bundesrat angestrebte Öffnung des Postmarktes führe zu schlechteren Arbeitsbedingungen und stelle die Grundversorgung in Frage, machen der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse und der Personalverband Transfer geltend. In zahlreichen deutschen Städten demonstrieren Studenten für eine bessere Bildung und gegen das Bologna-System. Aufrufe zum Protest gab es unter anderem in Berlin, Frankfurt, Hamburg und München. Allein in München werden bis zu 10.000 Studenten an den Protesten erwartet. Der Aktionstag ist einer der Höhepunkte des Bildungsstreiks 2009. Ähnliche Proteste gibt es seit Tagen auch in Österreich sowie an der Universität Basel. Die Studenten verlangen bessere Lernbedingungen, mehr Mitbestimmung und die Abschaffung von Studiengebühren. 10 Jahre lang war Abdullah Öcalan, der Chef der kurdischen Arbeiterpartei PKK, in Isolation, in Einzelhaft auf einer Insel südlich von Istanbul. Nun hat die türkische Regierung Öcalans Isolation beendet. Laut einem Medienbericht sind 5 weitere Häftlinge auf die Insel verlegt worden. Die Türkei habe damit eine Forderung des Europarates erfüllt. Bei EasyJet, dem zweitgrößten Billigflieger Europas, ist der Gewinn eingebrochen. Er fiel im letzten Geschäftsjahr um fast 2/3 auf 50 Millionen Euro. Als Hauptgrund gibt die Fluggesellschaft gestiegene Treibstoffkosten an. Der Umsatz sank um 13% auf knapp 3 Milliarden Euro. Die Schweizer Fußball-Juniorenweltmeister haben einen begeisterten Empfang erfahren. Die U17-Nationalmannschaft ist am Morgen in Zürich Kloten gelandet und von rund 300 Angehörigen und Fans empfangen worden. Die Spieler zeigten sich glücklich über den Finalsieg gegen Nigeria, aber auch müde nach den 4 Wochen in Afrika.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten mit einem genaueren Blick auf die Löhne in der Schweiz. Und fragen, wo stehen wir heute mit den Löhnen im Vergleich zum guten Wirtschaftsjahr 2008? Gegenseitiges Beschnuppern. Die Supermächte USA und China reichen sich symbolisch die Hand. Wir fragen, wie viel Konkretes bringt Obamas China-Reise? Dann alle Augen und Ohren zum Flughafen Zürich-Kloten.
Der Weltmeistertitel ist für mich der Wahnsinn. Also jetzt habe ich schon mal ein bisschen Vorgeschmack, wie es sein könnte, später einmal.
Die U17-Fußballhelden sind wieder da. Dann fremde Welt, Liechtensteins neue Realität, Dutzende von Asylbewerbern. Schluss mit Stau, Genf stimmt über eine neue Bahnstrecke ab. Und um 13 Uhr dann die Abstimmungskontroverse über das Verbot von Kriegsmaterialexporten. Es diskutieren Joe Lang, Nationalrat der Grünen, und SVP-Nationalrat Thomas Hurter. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.406 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.51,12 Franken gehandelt, der Dollar zu 1.01,36 Franken. Zum Wetter. Im Norden scheint trotz Wolkenfeldern oft die Sonne. Dabei ist es sehr mild mit rund 16 Grad, in den Föhntälern werden bis 20 Grad erreicht. Im Süden ist es nur zeitweise sonnig, bei rund 13 Grad. Am Mittwoch fällt im Norden am Morgen lokal Regen, tagsüber wird es wie im Süden teils sonnig. Am Donnerstag liegt über dem Mittelland Nebel, sonst scheint meist die Sonne. Es bleibt mild mit 12 bis 15 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. In der Südschweiz auf der A2 in Richtung Italien zwischen Chiasso Centro und der Zollstation Progeda, LKW-Stau.
Wer verdient wie viel? Was in der privaten Runde häufig ein Tabu ist, knackt der Bund alle 2 Jahre mit der Lohnerhebung. Dagmar Zumstein hat sich die 30 Seiten des Bundesamtes für Statistik genauer angeschaut. Hier die Details zu Zahlen, Fakten und regionalen Unterschieden.
Die gute Nachricht zuerst. Die Löhne in der Schweiz sind im Jahr 2008 durchschnittlich um 153 Franken oder 2% gestiegen. Das heißt, der durchschnittliche Bruttolohn in der Schweiz betrug damit 5.823 Franken. Doch bei näherer Lektüre wird schnell klar, profitiert haben längst nicht alle. Wirklich profitiert haben eigentlich nur die Banker, Angestellte von Handelsunternehmen und das öffentliche Personal. Während ihnen in dem Boomjahr auch unter dem Strich mehr Geld übrig blieb, fraß allen anderen die damals noch sehr hohe Teuerung von 2,4% die Lohnerhöhungen gleich wieder weg. Das zeigt auch ein Blick auf die einzelnen Branchen. Am wenigsten Lohn erhielt man in der Textilproduktion, bei persönlichen Dienstleistungen und im Gastgewerbe. Im Finanzsektor hingegen boomten die Löhne. So kassierte ein Topmanager im Finanzsektor über 58.000 Franken pro Monat. Hinzu kam Ende Jahr ein Bonus von rund 140.000 Franken. Doch die grosse Mehrheit in der Schweiz erhielt deutlich weniger. Von den Einkommensschwächsten verdienten 10% weniger als 3.800 Franken. Das grosse Mittel lag zwischen 4.200 und 8.500 Franken. Die Löhne variierten auch in räumlicher Hinsicht. Am meisten verdiente man nach wie vor in Zürich und in der Nordwestschweiz. Der Kanton Tessin bildet seit Jahren das Schlusslicht. Die Löhne in die Höhe getrieben hat allerdings auch die Nachfrage nach hochqualifizierten ausländischen Arbeitskräften. Diese verdienten denn auch deutlich mehr als ihre Schweizer Kollegen. Unverändert zeigt sich auch das Bild zwischen Frauen und Männern. Frauen verdienten im Schnitt immer noch rund 20% weniger. Während ein Teil zwar auf objektive Faktoren wie Ausbildung, Jahrgang oder Dienstalter zurückzuführen ist, gibt es für 40% keine Erklärung.
Das die Fakten zu den Löhnen aus dem Jahr 2008. Dagmar Zumstein, diese Zahlen sind aus der Zeit vor der Wirtschaftskrise. Wie sieht es denn heute mit den Löhnen aus?
Gut, die nächste Lohnstrukturerhebung wird das Jahr 2010 betreffen und das ist natürlich schwierig zu sagen, wie es dann konkret sein wird, zumal sich die Ökonomen gar nicht einig sind, wann die globale Wirtschaftskrise vorbei sein wird, wann also ein Aufschwung spürbar sein wird, also bisher nur Tendenzen. Es gibt mehrere Dinge zu betrachten. Zum einen zeigen die derzeitigen Lohnverhandlungen, dass die meisten Branchen wohl wieder von mehr Lohn profitieren dürften und auch wenn die Banker derzeit mit weniger auskommen müssen, zieht der Finanzsektor auch schon wieder an. Das heißt, auch hier dürfte die Korrektur bei den Löhnen trotz Krise nicht ganz so heftig sein. Deutlich weniger geben wird es wohl noch eine Zeit lang für all jene, die in der Industrie arbeiten. Hier steht der Stellenerhalt ganz klar vor einer Lohnerhöhung.
Was heißt das nun für die Konsumentinnen und Konsumenten? Was können sie sich heute noch für diesen Lohn leisten? Also Stichwort Kaufkraft.
Sie können sich weniger leisten, denn der Durchschnittsverdiener hatte im letzten Jahr 2% mehr Lohn, doch die Teuerung durch die hohen Ölpreise stieg um 2,4%, also unter dem Strich blieb weniger übrig. Im laufenden Jahr sieht es besser aus, die Preise sind deutlich gesunken, die Löhne wurden aber gleichzeitig erhöht, das heißt, die Kaufkraft ist gestiegen, man kann sich in diesem Jahr mehr leisten und spannend wird es nun, das aufs nächste Jahr zu blicken, also 2010, wo es dann eben die neue Lohnstrukturerhebung geben wird. Derzeit laufen ja die Lohnverhandlungen für das nächste Jahr und die ersten Abschlüsse zeigen eigentlich, es wird trotz Krise keine Nullrunde geben. Lohnerhöhungen sind in vielen Branchen vorgesehen. Doch ob unter dem Strich viel übrig bleibt, darf bezweifelt werden, denn die Teuerung steigt jetzt wieder und vor allem werden die Krankenkassenprämien teurer. Somit wird es viele geben, die den Gürtel enger schnallen müssen.
Wenn man nun die ganze Spanne an Löhnen betrachtet, sind da die Unterschiede noch größer geworden? Also sind die Reichen reicher und die Armen ärmer geworden?
Also konzentriert man sich jetzt auf die Lohnstrukturerhebung, dann ist die Lohnschere eigentlich gleich geblieben. Sie hat sich nur etwas in Richtung Reiche verschoben. Also brutto haben eigentlich alle mehr erhalten. Allerdings ging bei den Bestverdienenden die Lohnschere deutlich auseinander, speziell was die Branchen angeht. Also verdiente ein Manager im Finanzsektor fast 24.000 Franken, kommt ein Topverdiener im Gastgewerbe auf nicht einmal 10.000 Franken pro Monat, heißt das natürlich. Also die Lohnschere ja, aber eigentlich nur bei den Spitzenlöhnen. Insgesamt bleibt den Reichen aber wohl mehr in der Tasche als den Armen weiterhin. Und das wird sich im nächsten Jahr nicht verändern, eben wegen der Teuerung und den hohen Krankenkassenprämien.
Das waren Informationen von Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein. Gemeinsam wollen sie also die ganz großen Probleme anpacken. US-Präsident Obama und sein Gastgeber Chinas Präsident Hu. Die Klimaerwärmung und das große wirtschaftliche Ungleichgewicht zwischen den beiden Großmächten. Sie wollen dafür sorgen, dass die USA nicht mehr auf Pump leben und mehr konsumieren, als sie bezahlen kann. Und sie wollen auch dafür sorgen, dass China mehr für den eigenen Markt produziert. Obama sagte nach dem Treffen in Peking:
This will lead to increased US exports and jobs on the one hand and higher living standards in China on the other.
Das führe dazu, dass die USA mehr exportieren und mehr Stellen schaffen könnten und dass in China der Lebensstandard stiege. Seit Jahren schon ist klar, dass das wirtschaftliche Ungleichgewicht ein Problem ist, das angegangen werden muss. Urs Morf in Peking, meinen es Hu und Obama jetzt wirklich ernst?
Ja, Sie meinen es ganz sicher ernst. Das ist so. Das Problem ist gravierend für beide Seiten. Für Amerika ist es ein Problem, dass es mehr importiert aus China, als es dorthin exportieren kann, dass die Chinesen deshalb riesige Handelsüberschüsse haben, die sie dann ihrerseits wieder in amerikanischen Schatzpapieren anlegen, dass also China zugleich auch der größte Gläubiger von Amerika ist. Das sind Ungleichgewichte, die müssen beseitigt werden. Das wird nicht auf die Schnelle gehen, das ist ein langsamer Prozess, aber dieser Prozess, der muss nun wirklich angegangen werden. Und das ist beiden Seiten klar. Wie sie das genau machen wollen, da steht ja auch diese Frage von der chinesischen Währung im Raum, die von vielen, nicht nur von den Amerikanern, als künstlich zu tief bewertet wird. Was sie dagegen machen wollen, da blieben sie völlig unklar, Obama und Hu. Und das Problem war, das war eigentlich auch keine Medienkonferenz. Man konnte nachher nicht nachhaken mit Fragen und eben nach den Details fragen, wie sie das machen wollen, sondern die beiden gaben ihre Erklärungen ab, lächelten freundlich, drehten sich um und gingen davon.
China und die USA gehören zu jenen Ländern, die bei einem Treffen am Wochenende in Singapur keine Einigung beim Klimaschutz zustande gebracht haben. So musste man eigentlich annehmen, dass bei der großen Klimakonferenz in Kopenhagen im Dezember kein umfassendes Abkommen besiegelt werden kann. Jetzt wollen Hu und Obama in Kopenhagen doch so ein Abkommen unterstützen. Ist das jetzt eine Kehrtwende?
Es sieht tatsächlich nach einer Kehrtwende aus. Also Obama hat ganz ausdrücklich gesagt, das Ziel für Kopenhagen sei, ein umfassendes Abkommen zu erzielen, wo alle Verhandlungspunkte geregelt würden und dass alle beteiligten Länder dazu bringen werde, zusammenzuarbeiten und eben gegen den Klimawandel anzukämpfen. Das tönt nach einer Kehrtwende. Nur auch da wieder, wie genau das erreicht werden soll, da blieb er irgendwie sehr unklar. Er redete von einem Forschungsinstitut, das man mit den Chinesen zusammen gründen will, zu sparsamer Energieverbrauch. Man will die Energieeffizienz steigern. Man will zusammenarbeiten bei Elektroautos, beim saubereren Gebrauch von Kohle. Aber was das alles genau im Detail bedeutet, das sagte er nicht.
Sie haben sich im Grundsatz und zumindest theoretisch viel vorgenommen, Obama und Hu. Zusammengefasst gesagt, kann man Obamas China-Reise insgesamt als Erfolg betrachten?
Er ist insgesamt ganz sicher ein Erfolg, weil in erster Linie war dieser ganze Besuch eine weitere vertrauensstiftende Maßnahme. Es war ganz klar, dass keine Abkommen unterzeichnet würden dabei, dass keine Verträge ausgehandelt würden, aber man wollte halt sich gegenseitig wieder mal den Puls fühlen. Man wollte schauen, ob das eben möglich ist, was beide Seiten auch gesagt haben, sich gegenseitig mit Respekt zu behandeln. Es war auch ganz klar, dass es weiterhin Sachen gibt, wo sich China und die USA nicht so schnell einig werden. Ich kann da die Menschenrechte erwähnen, die Tibet-Problematik, die hat der Obama heute in Hus Gegenwart erneut angesprochen. Er hat unter anderem gesagt, dass er für die USA sei ganz klar, das würden sie anerkennen, dass Tibet ein fester Teil der Volksrepublik sei. Zugleich habe er aber Hu aufgefordert, man solle die Verhandlungen mit Dalai Lama wieder aufnehmen.
Das waren Einschätzungen von Urs Morf in Peking. Flüchtlinge und Asyl. Die zwei Worte kannte man in Liechtenstein eigentlich fast nur vom Hörensagen. So meldeten sich im letzten Jahr nur etwa 30 Asylsuchende in Vaduz. Von einem Tag auf den anderen hat sich das nun aber geändert. Fast 200 Somalier und Eritreer sind in den letzten Wochen nach Liechtenstein gereist und haben ein Asylgesuch gestellt. Fast alle waren vorher in der Schweiz. Jetzt reagiert Liechtenstein. Franco Battel berichtet.
Normalerweise rollt der Verkehr auf der Rheinbrücke zwischen Bug St. Gallen und Schaan im Fürstentum ungestört. Grenzkontrollen gibt es keine, denn seit 1923 gehört Liechtenstein zum Schweizer Zollgebiet. Doch nun halten liechtensteinische Polizisten die Autos an, die von der Schweizer Seite kommen und suchen nach Asylsuchenden, sagt Norbert Gob von der liechtensteinischen Landespolizei.
Sie benutzen also die öffentlichen Verkehrsmittel, ob Zug von Sargans nach Bux, von Zürich nach Sargans und dann mit dem Postauto nach Liechtenstein.
Die meisten der rund 200 Flüchtlinge, die in den letzten Wochen ankamen, leben nun im sogenannten Aufnahmezentrum in einer Gewerbezone in Vaduz. Das Heim platzt aus allen Nähten, sagt dessen Leiterin Marie-Louise Eberle.
Hier sind wir im Aufenthaltsraum, wir nennen das Bistro. Weil wir aber so einen großen Zustrom hatten, mussten wir hier dreistöckige Zivilschutzbetten aufstellen, um Raum zu schaffen, vor allem für die Leute, die in der Nacht kommen oder am Wochenende kommen.
Im Schlafraum ist es eng, die Luft ist verbraucht. Weitere Betten gibt es in einer unterirdischen Zivilschutzanlage. Besonders attraktiv ist das nicht. Wie also lässt sich der fürs kleine Land massive Zustrom erklären? Auf der einen Seite machen sich die Asylsuchenden den Umstand zunutze, dass Liechtenstein noch immer nicht zum Schengen-Raum gehört. Vaduz hat daher auch keinen Zugriff auf die zentrale Datei mit den Fingerabdrücken. So ist es schwierig, Asylsuchende dorthin zurückzuschicken, woher sie gekommen sind, im konkreten Fall zurück in die Schweiz. Zudem verschweigen die meisten ihre Identität und hoffen so, dauerhaft in Liechtenstein bleiben zu können. Das ist der eine Anreiz, hierher zu kommen. Hans-Peter Walch vom Ausländer- und Passamt nennt einen zweiten.
Und letztlich auch die Attraktivität, also die Bedingungen, die aus der Sicht dieser Asylsuchenden anscheinend besser sind als in denjenigen europäischen Ländern, in denen sie bisher gelebt haben.
Die 12 Franken, welche die Asylbewerber täglich bekommen, sind zwar nicht viel, für Asylsuchende aber trotzdem attraktiv. Klar ist auf jeden Fall, dass alle, die hier ankommen, genau informiert sind, wie viel sie in welchem Land erhalten.
Wir stellen fest, dass alle Asylsuchenden über ein Handy verfügen und dass sich sehr schnell herumspricht, welche Rahmenbedingungen man im einen oder anderen Land antrifft.
Das zeigt auch die Aussage eines jungen Asylsuchenden aus Somalia, der mit einem Boot nach Italien floh, sich in die Schweiz durchschlug und nun in Vaduz auf Asyl hofft.
Gibt dir ein Heim, eine Wohnung und kannst du kriegen immer Geld, oder? Und wo schlafen?
Immer Geld haben und in einem Heim schlafen. Für Asylsuchende in Italien beispielsweise keine Selbstverständlichkeit. Liechtenstein bietet mehr und ist darum attraktiv. Und solange Liechtenstein nicht zum Schengen-Raum gehört, werden Asylsuchende die Lücke, die sich bietet, auch nutzen. In nächster Zeit muss man sich an die Grenzkontrollen auf den Rheinbrücken wohl gewöhnen.
Liechtenstein und die Asylbewerber, aus Vaduz berichtete Auslandredaktor Franco Battel. Autokolonnen, rauchende Auspuffrohre, ein paar Meter im Schritttempo fahren. Verkehrschaos gehört in Genf zum Alltag. Vor allem wegen der vielen Grenzgänger, die Tag für Tag zur Arbeit in die Stadt pendeln. Das soll jetzt ändern, dank einer neuen Bahnlinie zwischen Genf und dem französischen Grenzstädtchen Annemasse. Am 29. November stimmt Genf über einen Zusatzkredit ab. Doch es gibt großen Widerstand. Im Quartier Champelle im Süden der Stadt beispielsweise. Von dort die Reportage unseres Westschweiz-Korrespondenten Patrick Mühlhauser.
Der Metzger Armand Vesso steht hinter der Glasvitrine mit Würsten, Koteletts und gebratenen Hähnchen. Seit 37 Jahren betreibt er die Boucherie de Champelle. Gleich vor seiner Tür, in einem kleinen Park, soll unterirdisch ein Bahnhof der neuen, grenzüberschreitenden Bahnlinie entstehen. Das bedeutet 5 bis 6 Jahre Bauarbeiten und Lärm.
Nous allons avoir des travaux pendant 5-6 ans. Tout ce quartier-là, ça va être tout creusé. Les gens viennent plus.
Die Kundschaft werde ausbleiben, beklagt sich Armand Vesso. In Champelle steht einer von 5 neuen Bahnhöfen. Die geplante Bahnlinie Gournamain-Eau-Vif-Annemasse, kurz SEVA, führt vom Hauptbahnhof nach Süden zum Fußballstadion und dann in einem Bogen ostwärts Richtung Annemasse. 16 Kilometer Gleise, 80% davon unter der Erde. Kosten soll das Projekt 1,5 Milliarden Franken. Viel zu viel, findet eine Kundin in der Metzgerei. Eine andere Linienführung wäre günstiger.
Je trouve que il y a un autre parcours qui aurait coûté moins cher, voilà.
Je suis pas du tout contre l'augmentation des transports publics, mais il s'agit en l'occurrence non pas d'un métro, mais d'un train grande ligne. Et je pense pas que ce soit adapté.
Sie sei für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, fügt eine andere Frau an. Doch die SEVA sei keine Metro mit entsprechender Kapazität und vielen Haltestellen. Die Leute würden deshalb kaum auf den öffentlichen Verkehr umsteigen. Täglich strömen 500.000 Menschen in den Kanton Genf. Vor allem die französischen Grenzgänger benutzen fast ausschließlich das Auto. Nur einige Gehminuten von der Boucherie de Champelle entfernt befindet sich die Anwaltskanzlei von Wolfgang Peter in einem staatlichen alten Haus. Peter ist Präsident des Vereins für eine bessere Mobilität und SEVA-Gegner. Das Projekt beruhe auf Plänen aus dem Jahre 1912 und sei deshalb nicht ideal, sagt er.
Die Bahnhöfe sind schlecht platziert, weil sie eben an die Linienführung von 1912 gebunden sind. Zwischen diesen Stationen liegen bis zu 3 Kilometern im Durchschnitt.
Um den Grenzverkehr auf den Straßen zu drosseln, wäre es seiner Meinung nach sinnvoller, die bestehende Bahnstrecke nach Anmas auszubauen und gleichzeitig eine neue Bahnlinie Richtung Süden zu erstellen. Denn
es gibt von Frankreich her 3 große Einfallstore und unser Projekt deckt 2 vollkommen ab, während das Silberprojekt nur 1 Einfallstor, nämlich Anmas, abdeckt.
In der Altstadt, auf einem kleinen Hügel, gleich neben der Kirche, befindet sich das Büro von David Iller. Er ist Mitglied der Grünen Partei und Präsident der Kantonsregierung. Ein Nein vom Volk wäre eine Katastrophe für die Entwicklung von Genf, sagt er.
Si par hasard on devait retourner sur un tout autre projet, qui ne serait certainement pas le contre-projet, parce qu'il vaut rien, on est parti pour 20 ans, hein?
Der Vorschlag der Gegner, Richtung Osten und Süden zu bauen, sei nicht brauchbar, findet er. Es würde 20 Jahre dauern, um ein neues Projekt auszuarbeiten. Genf habe zudem seine ganze Raumplanung auf die neue Bahnlinie ausgerichtet, betont Iller. Rund um die Bahnhöfe seien größere Bauprojekte geplant.
Le plan directeur et tous les plans d'aménagement qui suivent sont fondés sur le CEVA. On a mis le maximum d'activités nouvelles. Là où les gares sont prévues.
Alle politischen Parteien außer der SVP und dem Mouvement Citoyen Genevois MCG unterstützen das Bauprojekt. Die SEVA bringen noch mehr Grenzgänger, fürchten SVP und MCG. Die SVP sprach kürzlich gar vom Gesindel aus Anmas. Die Abstimmung rund um die neue Bahnlinie weckt in Genf Emotionen und dürfte spannend werden.
Genf entscheidet also am 29. November. Das war der Bericht von Patrick Mühlhauser. Sie werden gefeiert als Helden, die jungen U17-Fußballer, die im fernen Nigeria Weltmeister wurden. Jetzt sind sie wieder da. In Zürich wurden sie überschwänglich empfangen von Freunden, Familien und rund 200 Fans. Uli Reist mit Tönen und Emotionen der Heimgekehrten.
Der Weltmeistertitel ist für mich der Wahnsinn. Also jetzt habe ich schon mal ein bisschen Vorgeschmack, wie es sein könnte. Später einmal.
Ich kann jetzt auf der Visitenkarte schreiben, ich bin Weltmeister. Und ja, es ist ein unglaublich schönes Gefühl.
Mein grösster, erster, grösster Erfolg in meinem Leben und ich hoffe, ich werde noch grössere Titel noch in meinem Leben noch meistern können.
Per me essere campione del mondo è stata una cosa fantastica.
Wir sind der beste Mannschaft auf der Welt. Ich bin der zweite beste Spieler auf der Welt. Ich habe bekommen, ich bin sehr zufrieden.
La Coupe du Monde pour moi, c'était vraiment une expérience inoubliable.
Unbeschreiblich. Also, ich kann es nicht anders erwähnen. Kein Wort mehr für das.
Emotionen und Gedanken der jungen Schweizer Fußballtalente im Bericht von Uli Reist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.